Hey und herzlich willkommen bei Career Now, unser Karriere-Podcast, der euch mitnimmt hinter die Kulissen der IT-Welt bei Valantik.
Wir sind Sarah und Sarah und wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Staffel wieder dabei seid. In jeder Folge sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen, die spannende Zukunftsthemen bei Valantik vorantreiben und uns Einblicke in ihre Karrierewege geben.
Schnappt euch eure Kopfhörer und macht es euch bequem. Los geht's!
Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr seid gerade alle auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, während ihr das hört und verabredet mit euren Freunden, Familie oder Arbeitskolleginnen und Kollegen, um einen Glühwein zu trinken oder einen Kinderpunsch. Wir sitzen gerade zusammen in unserem Studio 54 in Mannheim. Sarah ist eben aus München angereist. Hallo, liebe Sarah.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, freut mich auch, dass du da bist und es freut mich auch, dass heute Benny bei uns zu Gast ist. Hallo Benny.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du da bist und mit dir über deine Karriere zu sprechen und ich freue mich besonders, dass wir heute über das Thema IT Security sprechen. Da werden wir heute im Laufe der Folge viel darüber lernen. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir ja ein kleines Ritual bei uns bei Career Now, die flotte Frage, wo wir Fragen von Kolleginnen und Kollegen ziehen, die sie uns gestellt haben. Das werde ich gleich tun und dir die flotte Frage stellen. Aber vielleicht noch ein kurzer Aufruf an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann schickt sie uns gerne. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Dann können wir vielleicht in einer der kommenden Folgen eine von euren Fragen vorlesen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Aber ich fange mal an und ziehe einen Zettel. Was macht für dich den Spirit von Valantik aus und wie zeigt sich das bei dir am Arbeitsplatz?
Den Spirit von Valantik macht für mich aus sehr, sehr liebe Menschen, gute Zusammenarbeit im Team, coole Events, auf denen man auch ja, sich als Team besser binden kann. Und wenn viele Leute gemeinsam an einem Ziel arbeiten, an einem coolen Ziel, das spornt mich auch immer an. Und ich glaube, die Valantik ist ein super Ort, für wo sich echt coole Leute getroffen haben und zusammen was Cooles machen.
Sehr cool. Sehe ich genauso. Danke, dass du die flotte Frage beantwortet hast. Und dann würde ich sagen, lieber Benny, stell dich nochmal bitte kurz vor.
Genau, mein Name ist Benjamin Infeld. Ich komme gebürtig aus dem Münsterland, wohne allerdings jetzt im Saarland und arbeite seit über 2 Jahren für die Valantik Management Consulting GmbH und da insbesondere im Bereich Valantik Lightup, also Darknet Monitoring und Threat Intelligence. Das ist bei uns in dem IT Security und Datenschutzteam angegliedert, während meine Kolleginnen und Kollegen aber hauptsächlich als Berater, Beraterin tätig sind. Unser kleines Team mit 3-4 Leuten, wir sind eher so Analyst-mäßig unterwegs. Also klar machen wir auch Beratung, wir stellen Kunden, besprechen Kontext von Befunden, die wir haben, aber in erster Linie analysieren wir Daten und haben jetzt nicht den regelbasierten Kontext mit den Kunden jeden Tag.
Sehr spannend, klingt, als würdet ihr eher im Hintergrund arbeiten. Da kannst du uns gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dein Arbeitsalltag so aussieht, aber vielleicht erstmal die Frage, wie bist du denn zu Valantik gekommen?
Zu Valantik gekommen bin ich tatsächlich über Hesam, der Recruiter bei uns. Der hat mich auf LinkedIn angeschrieben und hat mir gesagt, hey, wir haben hier eine coole Stelle, ich glaube, das könnte passen. Zu dem Zeitpunkt war ich in einem Security Operations Center tätig als SOC Analyst und war total zufrieden mit meinem Arbeitsplatz. aber die Stellenbeschreibung von Hesam hat sich halt echt richtig cool angehört und habe ich gedacht, höre ich mir das mal an. Und ich muss zugeben, als der Wechsel bevorstand, habe ich echt gedacht, oh, war das die richtige Entscheidung, weil ich war zufrieden, mir ging es gut und jetzt nach über 2 Jahren kann ich sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Das freut uns sehr und da hat der Kollege ja gute Arbeit geleistet.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, am Anfang weiß man natürlich nicht, worauf man sich einlässt. Man kennt die coolen Kolleginnen und Kollegen noch nicht, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist natürlich immer eine ungewisse Situation. Schön, dass du dich aber jetzt so wohlfühlst. Ich würde gerne noch ein Stück weiter zurückgehen. Welche Ausbildung hast du denn gemacht, um in diesem Themenbereich überhaupt ursprünglich zu landen?
Gute Frage. Ich habe nicht diesen klassischen geraden Weg tatsächlich bestritten. Ich habe in meiner Schulzeit stand für mich immer fest, okay, ich werde irgendwann später Programmierer und das ist alles safe, brauche ich mir gar keine Gedanken machen und so. Habe dann nach meiner Schule den Zivildienst gemacht, den man damals noch machen musste. Vielleicht bald ja wieder. Und Genau, und bin danach zum Studieren nach Kaiserslautern gegangen, Informatik, mit meinem besten Kumpel. Und habe dann im Verlauf des Studiums gemerkt, oh, das ist ja gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Und habe da einige Zeit im Studium, man muss man so ehrlich sagen, vergeudet. Und dann irgendwann musste ich nochmal auch mit Unterstützung von Umfeld, auch meiner Partnerin, nochmal gedacht, okay, was will ich eigentlich? Und habe dann eine Ausbildung tatsächlich nochmal angefangen als Fachinformatiker für Systemintegration bei einem lokalen Webhosting-Anbieter im Saarland, wo ich wirklich Glück hatte. Da habe ich sehr viel gelernt, sehr viel Technisches gelernt. Ich habe dann von Kolleginnen und Kollegen in meiner Klasse, in der Berufsschulklasse, dann gehört, was die so machen müssen. Da war ich echt froh, dass ich da wirklich eine breite Bandbreite an Themen und auch spannenden Themen lernen durfte. Und bin dann über einen Kunden damals, der hat gesagt, okay, habt ihr in der Website, habt ihr eine Schwachstelle? Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Da haben wir das angeguckt und fand das super spannend und habe dann tatsächlich neben der Arbeit privat versucht, mir IT-Security beizubringen. Am Anfang, wie wahrscheinlich jede oder jeder anfängt, habe ich einfach irgendwelche Zeichenkombinationen Copy-Paste in irgendwelche Formulare gemacht und war erstaunt, wie oft es tatsächlich die Webseite dadurch kaputt gegangen ist, also nicht direkt kaputt, aber man irgendwie eine Schwachstelle gefunden hatte und bin dann über sogenannte Bug-Bounty-Programme, wo halt Firmen sagen, hey, wir haben hier eine Applikation oder eine Webseite, jeder kann die mal testen und wenn ihr was gefunden habt, meldet ihr uns das und je nach Kritikalität gibt es dann, keine Ahnung, 50 Euro, 200 Euro oder so und bin da in so eine kleine Community gerutscht und so auch irgendwie in die IT-Security gerutscht und habe gedacht, okay, das war in meiner Freizeit alles schön und gut, aber ich will das auch hauptberuflich machen. Und habe dann auch Zertifizierung gemacht, kostenlose meist, aber auch auf GitHub ein bisschen programmiert, dass man so auch mal zeigen konnte, hey, ich bin in dem Bereich auch tätig, auch wenn das jetzt nicht mein Hauptjob ist. Und habe dann, wie gesagt, diese Einstiegsstelle bei so einem Managed SOC-Anbieter bekommen als SOC-Analyst und hatte dann da tagtäglich mit IT-Security zu tun, mit Vorfällen, die wir untersucht haben für uns und unsere Kunden. Und ja, bin dann von Hesam angesprochen worden.
Sehr, sehr spannender Werdegang, muss ich sagen. Vielleicht fange ich am Anfang nochmal an, ein bisschen nachzubohren. Das hat mich interessiert. Du hast gesagt, das Studium war nicht das Richtige für dich und die Ausbildung, da hast du sehr begeistert von gesprochen, die scheint dir richtig gut gefallen zu haben. Warum war das für dich eher das Richtige?
Im Studium habe ich gemerkt, okay, worauf zieht das hier ab? Auf welche Rolle zieht das ab? Und das waren eher Rollen, die für mich persönlich eher schwieriger waren. Also erst so Projektleitung, oder, ja, keine Ahnung, man spricht dann mit Kunden oder behandelt Projekte aus oder so weiter. Ich wollte aber tatsächlich hands-on, ich wollte programmieren, ich wollte selbst Sachen machen und nicht nur delegieren. Und das Studium zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es heute ist, zielte, glaube ich, eher darauf hinaus, dass man dann Projektmanager wird und Projekte leitet und so. Und da habe ich immer gemerkt, nee, ich möchte tatsächlich selbst aktiv technisch arbeiten, ja. Mhm.
Gut, es kommt ja auch immer auf die Hochschule an, wo man ist, wie auch die Inhalte vom Studium sind. Aber grundsätzlich, eine Ausbildung ist natürlich immer sehr praxisorientiert, kann ich also gut verstehen, dass du dich da mehr hands-on einbringen konntest und es dann eher das Richtige für dich war. Sehr cool, dass du die Erkenntnis dann auch gewonnen hast. Das muss man ja auch erstmal über sich selbst lernen und realisieren, was dann vielleicht eher das Richtige ist. Also schön, dass du den Weg dann über Umwege gefunden hast, der Richtige für dich war.
Danke.
Ja, und ich finde es auch richtig schön, dass du dann irgendwie so dein Interesse für IT-Security entdeckt hast und dich erstmal privat damit befasst hast und dann irgendwie so deine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht hast. Und vielleicht, ja, kommen wir jetzt mal zum Hier und Jetzt und zu deinem Start bei Valantik. Magst du uns vielleicht mal erzählen, wieso die ersten Wochen bei Valantik für dich waren und wie du dich in deine aktuelle Rolle eingelebt hast?
Die ersten Wochen waren super. Man hat sich von jedem willkommen gefühlt, also wird von jedem willkommen geheißen. Und ich habe tatsächlich mit meiner direkten Kollegin, mit Julia, sehr viel Kontakt gehabt. Und was übrigens auch ein Grund war, zur Valantik zu kommen, weil ich habe mir angeguckt, okay, wer arbeitet da so? Und habe gesehen, boah, die Julia, die hat echt schon richtig viel Expertise und dann kann ich viel von ihr lernen und so. Das war natürlich auch ein Grund. Und dementsprechend habe ich mich da auch am Anfang sehr drangehängt, um möglichst viel Wissen aufzusaugen. besorgen. Und das hat erstaunlich schnell und gut geklappt, sodass ich schon nach relativ kurzer Zeit schon größere Aufgaben übernehmen konnte. Und ja, dann war man schon direkt drin. Also war super easy Einstieg, super schnell, genau.
Cool. Die Julia war übrigens mal in unserem Schwester-Podcast Digital Now zu Gast. Also wer noch mehr über das Thema erfahren möchte, nachdem er diese Folge oder sie diese Folge zu Ende gehört hat, kann da auch noch mal reinschalten. Genau, was mich jetzt nochmal interessieren würde, Benni, wie sieht denn jetzt dein aktueller Alltag aus? Weil das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, mit dem aber viele noch keine Berührungspunkte hatten. Vielleicht kannst du das nochmal visualisieren, wie das bei dir aussieht, wie deine Projekte aussehen und was du da genau machst.
Gerne. Mein Tag startet eigentlich immer mit einer Runde Gassi, mit unserer Hündin. Und nach dem Gassi dann einen Kaffee und dann haben wir unser Daily, was wir in dem Großteam haben. Ist nicht verpflichtend, also man kann reinkommen, wer möchte. Und dann sprechen wir einfach mal kurz nur, hey, wie geht's uns? Was steht gerade an? Brauchen wir Unterstützung oder so? Und haben auch immer so eine kleine Icebreaker-Frage dabei. Heute war zum Beispiel, glaube ich, auf welchem Konzert wart ihr zuletzt oder was war das außergewöhnlichste Konzert? Sodass man mal ein bisschen auch die Kolleginnen und Kollegen kennenlernt. Und zum Schluss gibt's immer Witze.
Die sind cool.
Teilweise gut, teilweise sehr gut, teilweise auch sehr, sehr flach. Und ich glaube, mittlerweile haben wir alle möglichen Quellen an Witze, sei es Reddit, Bücher, Pinterest gab es viele Witze und so. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle Quellen schon abgegrast. Das heißt, das Niveau der Witze ist leider etwas gefallen.
Dir ist klar, dass du jetzt einen erzählen musst, oder?
Oh Mist, was gab's denn? Da muss ich tatsächlich überlegen.
Wurde heute im Daily auch einer erzählt, oder?
Ja, drei. Aber
drei?
Die sind alle direkt wieder weg gewesen.
Das kenne ich.
Fällt gerade nichts ein. Vielleicht gleich irgendwann.
Du musst am Ende nochmal überlegen. Okay, aber erzähl weiter. Wie geht's dann weiter, wenn das Daily vorbei ist?
Genau, wenn das Daily vorbei ist, starte ich in der Regel das Monitoring. Wir teilen uns verschiedene Aufgaben im Team auf. Das Monitoring ist hauptsächlich bei mir, weil es mir auch super viel Spaß macht. Es ist aber nicht so, dass ich sage, hey, das mache nur ich. Also die anderen machen das, können das jederzeit auch gerne machen. Aber hauptsächlich mache ich das. Da starte ich dann ein Skript, was wir selbst geschrieben haben, was von verschiedenen Quellen, von unseren Partnern via API Daten abfragt und dann von uns in eine andere Form gebracht wird. Und dann logge ich mich in unseren Plattformen ein und arbeite die Alarme oder Befunde ab, gucke danach, okay, was haben wir hier zum Beispiel? Oh, da wird ein Passwort von einer Mailadresse von einem Kunden irgendwie gefunden. Dann schaue ich nach, okay, gibt es da schon irgendeinen Kontext zu? Haben wir das schon mal gemeldet? Falls ja, mit dem gleichen Passwort oder gibt es ein neues Passwort? Und gleiche das mit unseren Bestandsdaten ab. Und wenn es ein neues Passwort ist, gebe ich dem Kunden Bescheid, sage, hey, guck mal, ihr müsst hier, da und da haben wir das gefunden. Die Mailadresse, falls der Account bei euch noch aktiv ist, guckt mal nach, dass ihr ein Passwort ändert. Hatten wir tatsächlich mal, dass wir so einen Befund gemeldet haben und einen Tag später der Kunde gesagt hat, oh ja, gut, dass ihr Bescheid gesagt habt. Heute haben wir dann tatsächlich Logins für diesen Account gefunden, die dann fehlgeschlagen sind, weil die tags vorher das Passwort geändert haben. Mhm. Das ist dann natürlich so ein Best Case, was uns passieren kann. Es passiert, dass wir manchmal Sachen finden, zwei, drei Tage später, bevor die es schon selbst gemerkt haben. Wir haben teilweise Befunde aus GitHub, wenn jemand programmiert oder so, auch für einen CC oder für einen Kunden, wenn da vielleicht irgendwie mal eine API-Key drin ist oder so, dass wir das mal melden. Also das Monitoring ist da echt sehr divers in den Befunden. Man weiß vorher nicht, was heute auf einen zukommt, sozusagen. Und nach dem Monitoring gibt es verschiedene Aufgaben. Wir schreiben noch Reports, monatliche Reports für unsere Kunden und quartalsweise auch für Valentic. Wir machen First-Checks, Akquise-Checks, wo wir einfach mal gucken, hey, was findet man überhaupt über den Kunden im Darknet oder im ClearNet oder in anderen Foren und so weiter. Und genau, das ist so, sind so meine Haupttätigkeiten. Dazu kommt halt immer, wenn irgendwas Spontanes ist, der Thomas Lang macht ja auch Krisenmanagement und wenn dann ab und zu mal eine Krise ist, werden wir Entwickler auch mit ins Boot geholt, schauen im Darknet auf den Ransomware-Blogs, ob da schon irgendwas bekannt wurde, ob schon Dateien geleakt wurden und so weiter, und unterstützen natürlich auch mit Informationen über die Angreifergruppen und so weiter.
Für die Hörerinnen und Hörer draußen, Thomas Lang ist einer unserer Geschäftsführenden bei Valentik. Benni, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum das so wichtig für die Kunden ist, dass du das machst, also warum das Monitoring, welchen Effekt das hat, warum das wichtig ist?
Also man muss sich vorher darüber klar sein, wir sind nicht aktiv ein Schutz vor irgendwas. Manchmal kommen auch Kunden in Akquisegesprächen und sagen, okay, was sind da jetzt der Schutz? Und dann sage ich, okay, wir sind kein Schutz, wir beleuchten einfach nur schon, wenn was abhanden gekommen ist. Dass man sich darauf vorbereiten kann und vielleicht Passwörter ändern kann oder nochmal gucken kann, oh, wurde sich da vielleicht schon irgendwo eingeloggt und so weiter. Es ist quasi wie so eine Taschenlampe. Das benutzen wir öfters als Metapher. Mhm. Wir bringen so ein bisschen das Licht ins Dunkle. Also das, was vielleicht sonst verborgen bleibt, was man sonst vielleicht gar nicht mitkriegt, dass schon Daten irgendwo sind, das beleuchten wir und geben dann Bescheid, dass man es irgendwie bereinigen kann. Aber sowas wie eine Firewall oder eine Antiviren-Software oder so, das sind wir in dem Sinne ja nicht.
Ja, du hast gerade das Akquisegespräch angesprochen. Wie läuft denn die Kundenakquise bei euch und wie können wir uns das vorstellen? Betreut ihr die Kunden dann für einen gewissen Zeitraum oder ist es dann ein längerfristiges Monitoring, was ihr bei unseren Kunden macht? Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
Mhm. Tatsächlich ist, glaube ich, der Hauptweg, dass wir über irgendwelche Verbindungen mit potenziellen Kunden in Kontakt kommen, sei es, dass man sich irgendwo auf einer Konferenz trifft oder Schüler hat irgendwo einen Vortrag gehalten und erzählt, was wir so machen, und darüber sind halt Leute dann interessiert, denken, oh, das klingt spannend, und für potenzielle Kunden, die dann interessiert sind, fertigen wir dann so einen First Check an, wo wir einen Report mitgeben, so hey, in 2-3 Stunden haben wir jetzt das und das und das und das und das schon über euch gefunden, guckt euch das mal an. Und das ist tatsächlich, das erleben wir oft, dass Kunden dann denken, oh, das wussten wir ja gar nicht. Also auch nicht nur in Bezug auf, keine Ahnung, schon wichtige Passwörter, die irgendwo veröffentlicht sind, oder Malware, die auf Geräten ist, sondern auch manchmal Sachen, oder ist noch irgendwas im Code auf der Webseite, stimmt was nicht, oder hier der Login sieht komisch aus, oder da unter der IP-Adresse habt ihr noch irgendeine Applikation laufen, und das Kunden dann sagen, oh, wussten wir gar nicht mehr, das war nur ein Testserver und den hat nie jemand abgeschaltet und so. Ja, da schauen wir auch aus Angreifersicht auf die Infrastruktur. Disclaimer, natürlich ohne aktive Portscans oder irgendwas zu beeinflussen, sondern wirklich nur passiv, und finden da auch tatsächlich viel Shadow-IT, wo die Unternehmen gar nicht wissen, dass das noch da ist. Und das finden die meist sehr spannend. Und wenn man dann sich dazu entschließt, unsere Services in Anspruch zu nehmen, ist richtig, ist dann auf Zeit. Also in der Regel 12-Monats-Verträge, teilweise länger. Wir haben auch ein Angebot, was so eine Art Probeangebot, was halt 3 Monate geht. Und wenn man dann sagt, okay, das gefällt uns, wird das auf die 12 Monate angerechnet. Und genau, dann erledigen wir jeden Tag das Monitoring. Und bei kritischen Befunden melden wir es direkt, sei es per Mail, je nach Kritikalität natürlich auch per Telefon, wenn es wirklich kritisch ja. ist. Und hoffen, dass wir dadurch indirekt auch irgendwie zum Schutz beitragen können, dass keine Daten abhanden kommen oder möglicherweise Leute im Netzwerk identifiziert werden. Genau.
Finde ich auch super spannend. Das heißt, ihr macht oder ihr monitort jeden Kunden wirklich jeden Tag.
Richtig. Und werktags, ja.
Und für wie viele Kunden macht ihr das so parallel?
Auf jeden Fall für Valentik und alle CCs. Und dann sind wir im Moment ungefähr so bei 20, 25 weiteren Kunden. Und im Gegensatz zu der Zeit, wo ich angefangen habe, merkt man deutlich, dass der Aufwand sich erhöht. Eben wenn mehr dazukommen, gibt es mehr Alarme, mehr Sachen, die abgearbeitet werden müssen. Und das zwingt uns als Team natürlich auch immer zu gucken, okay, wie werden wir effizienter? Wie können wir besser skalieren, was können wir automatisieren, und dadurch sind wir auch immer im Team, im Austausch, auch mit unseren Vorgesetzten, wie können wir das zukunftsfähig machen, dass wir auch, wenn jetzt, keine Ahnung, 5 oder 10 Kunden dazukommen, genau den gleichen qualitativ hochwertigen Service liefern können. Weil so wie es am Anfang war, so wie es war, als ich angefangen habe, ist es jetzt auch nicht mehr. Wir haben ganz, ganz viel geändert, ganz viel, wo es ging, wegautomatisiert. Wir sind auch noch nicht am Ziel. Es gibt noch ganz viel zu automatisieren in Bezug auch auf die Reports, die wir die meiste Zeit halbwegs händisch noch machen, dass wir da eine Art Dashboard bereitstellen oder die PDFs fast komplett automatisiert erstellen, weil wenn man dann 20, 30 Reports irgendwann macht, monatlich am Ende des Monats, dann hat man teilweise eine Woche nur mit Reports zu tun.
Mhm. Ja, ich würde euch da echt gerne mal über die Schulter gucken.
Gerne. Kannst gerne mal vorbeikommen.
Job-Shadowing. Was ist so das Kritischste, was du bisher gefunden hast, also ohne jetzt Kundennamen oder Ähnliches zu nennen, aber was war so dein aufregendster Tag dahingehend im Monitoring?
Ein spannender Fall, der jetzt nicht super kritisch war, aber doch sehr außergewöhnlich ist. Ein Kunde von uns stellt Fahrzeuge her, auch Transportfahrzeuge, und wir haben in einem Telegram-Kanal ein Bild gefunden von ukrainischen Soldaten, die vor einem LKW quasi standen. Und an dem LKW war dann um das Kennzeichen der Name von unserem Kunden dran, weil der den halt hergestellt hat. Mhm. Und da haben wir halt gesagt, oh, schaut mal hier im Telegram, da werden Bilder verbreitet, das könnte euch zu einem potenziellen Ziel machen für russische Akteure oder die russische Regierung oder wen auch immer. Und haben dann den Kunden gesagt, guckt da mal hin, wäre es vielleicht euch, für euch möglich, in diesem Bereich euer Logo oder euer Namen da zu entfernen. Und das haben die dann tatsächlich auch gemacht. Und das war tatsächlich sehr spannend, auch weil wir prinzipiell nur nach Keywords suchen, aber unsere Plattform, die wir nutzen, der Provider auch Texte auf Bildern erkennt. Mhm. Und dadurch ist halt der Kundenname auf dem Bild, wurde erkannt, und dann haben wir es entdeckt und dem Kunden direkt gemeldet. Das war tatsächlich sehr spannender Fall, ja. Mhm.
Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass man da sowas findet, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht.
Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja, spannend auf alle Fälle und total cool, dass ihr den Kunden dann sowas auch melden könnt. Ja.
Besonders kritisch sind halt dann, wenn man nach Kritikalität geht, Befunde, wo jemand sich auf seinem Arbeitslaptop Malware, wie auch immer, eingefangen hat und die Malware dann im Browser gespeicherte Zugangsdaten ausliest. Mhm, deswegen der Warnhinweis an alle Zuhörenden, bitte niemals im Browser eure Passwörter speichern. Bei mir hat es auch lange gedauert, bis ich dann, weil ich denke, oh, keine Ahnung, 60 oder 100 Passwörter, die jetzt alle irgendwo in den Passwortmanager umzuziehen oder anderweitig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil die Malware dann aus dem Browser die Passwörter ausliest. Mhm. Teilweise sehen wir dann jetzt auch, dass immer mehr Informationen mitgeklaut werden von den Geräten, wie zum Beispiel Screenshots, was wir jetzt letztens noch gesehen haben, WLAN-Verbindungsdaten. Da hat man wirklich die Access-Point-Namen und Passwörter gesehen, was natürlich im beruflichen Kontext auch gefährlich sein kann, dass jemand einfach dann zum Büro geht und hat WLAN-Name, WLAN-Passwort sich einloggt und im Firmennetzwerk ist. Mhm. Aber tatsächlich so am schlimmsten sind dann Zugangsdaten, Benutzernamen, Passwort von Microsoft-Logins oder von irgendwelchen anderen Logins, die wirklich dem Unternehmen gehören. Und das ist so mit die höchste Stufe, wo wir dann auch direkt Bescheid geben und gegebenenfalls auch anrufen, wenn wir nicht direkt eine Rückmeldung kriegen.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Hinweis mit den im Browser gespeicherten Zugangsdaten. Das ist aber auch so ein bisschen fies, weil der Browser dich ja aktiv fragt, ob er diese Anmeldeinformation speichern soll. Das heißt, es ist verlockend, da auf Ja zu klicken.
Wir outen uns jetzt mal nicht. Aber hast du vielleicht noch einen Tipp, welcher Passwortmanager sich da vielleicht für den Enduser eignet?
Einen Tipp habe ich nicht. Grundsätzlich ist eigentlich jeder Passwortmanager schon besser als gar keiner.
Okay.
Ich persönlich nutze Bitwarden, aber es gibt bestimmt auch viele andere, die genauso gut sind.
Ja, aber schon mal einen gehört zu haben, ist das schon mal, da ist man schon mal ein bisschen schlauer nach dem Podcast hier.
Und da du ja Experte für das Thema bist, vertrauen wir da auch auf deine Empfehlung.
Richtig. Ja, was vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Was sind denn Themen, die dich im Alltag motivieren?
Ich glaube, die Einstellung, dass ich in gewisser Weise was so ein bisschen Sinn dahinter sehen will, ich will was Gutes machen, nicht nur irgendwelche, das soll nicht despektierlich, abwertend klingen, aber ich will irgendwie Leuten auch dabei helfen bei dem, was ich mache. Mhm. Und Fun Fact, ich hatte mich auch damals bei der Polizei mal beworben, bin in Rheinland-Pfalz auch, bin wegen 0,04 Sekunden Klimmzug zu kurz nicht genommen worden. Im Nachhinein denke ich tatsächlich, was Besseres hätte mir nicht passieren können. In dem Moment war es natürlich doof, aber so dieser Gerechtigkeitssinn und sowas Gutes tun wollen und so war immer schon in mir drin und auch was mich motiviert, unseren Kunden da bestmöglich in unserem Rahmen zu helfen.
Ja, manchmal muss man auch einfach darauf vertrauen, dass das Leben einem den richtigen Weg ausmalt, richtig. Weil ich meine, die Verbindung hätte niemand schließen können von Polizei auf Security. Aber genau, die Parallele ist da, wie du es beschreibst. Man kann Leuten helfen. Also sehr cool.
Ja, eine sehr schöne Motivation. Und ich meine, letztendlich, die Kollegen und Kolleginnen bei uns helfen ja alle den Kunden auf die eine oder andere Art und Weise. Aber das, was du und dein Team macht, das hat natürlich schon nochmal einen anderen Impact, einfach weil ihr Sicherheitslücken auch aufdeckt, die den Kunden natürlich auch enorm schaden könnten.
Genau. Und ja, dieses tägliche Nachrichten gucken, wachsam sein, ey, was gibt's Neues? Ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel, was, glaube ich, viele, die zuhören, kennen, die Log4j-Schwachstelle, die es vor einigen Jahren gab, wo dann von heute auf morgen komplett Chaos ist und jeder denkt, oh scheiße, habe ich die Bibliothek irgendwo eingebunden? Bin ich irgendwo anfällig dafür? Und das ist natürlich auch ein großer Punkt, der auch bei uns im täglichen Doing da drin ist, dass wir halt auf dem aktuellsten Stand bleiben und gucken, was geht gerade ab in der Cybercrime-Welt, aber auch in der IT-Sicherheitswelt. Worauf stürzen sich die Leute? Was gibt es gerade für Schwachstellen, die aktiv ausgenutzt werden? Und sodass, falls Kunden von uns das nutzen und wir das wissen, denen auch Bescheid geben, hey, schaut mal da und da, dass ihr da die aktuellsten Patches installiert habt.
Ja, du hast ja eingangs gesagt, dass du quasi privat zur IT-Security gekommen bist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man einfach dieses enorme Gefahrenpotenzial kennt und sich dessen bewusst ist, was bei dir ja der Fall ist, im Gegensatz zu vielen anderen, die wahrscheinlich nicht in diesem Umfeld tätig sind, die können sich gar nicht vorstellen, was da alles passieren kann. Wie wirkt sich das denn auch auf deine private Internetnutzung oder generell Mediennutzung aus?
Gute Frage. Man geht, glaube ich, achtsamer so durchs Internet. Durch viele, viele Befunde, wo Leute sich Malware einfangen, sind halt oft Leute, die mit Gaming zu tun haben. Ich glaube, so, das ist so die Hauptgruppe, die dann irgendwie ein YouTube-Video sehen, irgendeine Mod von irgendeinem Spiel, keine Ahnung, eine Minecraft-Mod oder so, und dann sagen die, oh, hier kann ich das kostenlos runterladen, laden sich's runter und sind dann infiziert. Und so die gängigsten Muster, ja, Phishing auch, wobei Phishing mittlerweile halt echt gut ist und immer schwer zu erkennen bleibt, vor allen Dingen für Leute, die nicht tagtäglich mit IT-Security zu tun haben.
Ja,
das sind so die gängigsten Angriffspunkte, kennt man, und wenn es jetzt irgendeine super kritische Schwachstelle in iOS gibt oder so, denke ich auch, okay, da kann ich auch nichts machen. Also man guckt schon auf die Sachen, die so gängig sind, aber man weiß auch irgendwie so, einen vollständigen Schutz wird man tatsächlich nie erreichen.
Ja, okay, das sind sehr, sehr gute Hinweise für alle da draußen, die zuhören. Benni, was würdest du denn sagen, was sind die wichtigsten Skills, die man braucht oder die eine gute Voraussetzung sind, um deinen Beruf einzuschlagen?
Ich glaube, dass die wichtigste Eigenschaft in meinen Augen, die man haben sollte, wäre ein wirklich intrinsisches Interesse an dem Thema. Ich glaube, wenn man das hat und grundlegendes technisches Verständnis, ist man schon gut aufgestellt. Natürlich sind Analysefähigkeiten wichtig, Muster zu sehen oder halt eben auch Unregelmäßigkeiten zu sehen, wo man vielleicht Sachen, die einem dann komisch vorkommen, wo man genauer hinschaut. Neugierde ist, finde ich, super wichtig. Bereit sein, immer Neues lernen zu wollen, glaube ich, auch für unseren Bereich sehr wichtig. Ja, das sind so die Haupteigenschaften in meinen Augen.
Inwieweit würdest du sagen, dass die Kenntnis von bestimmten Programmiersprachen wichtig ist?
In unserem spezifischen Team würde ich jetzt sagen, ist nicht wichtig. Wir schreiben zwar unsere Skripte selbst in der Programmiersprache Bash, und unsere Skripte sind eher quick and dirty. Die sind jetzt nicht mit, wie es sein sollte, mit Kommentaren überall versehen. Die sind halt, okay, die funktionieren, könnten wir auch so wahrscheinlich nie verkaufen. Und in vielen Sachen hilft uns tatsächlich auch Welly, unser KI-Bot, der dann einfach sagt, wenn ich sage, ich möchte ein Skript bauen in der und der Sprache und das soll das und das können, das kann KI mittlerweile schon echt gut.
Ja.
Natürlich nicht auf dem Level von jemandem, der programmiert und das gut kann, aber für unsere Nutzungszwecke reicht das eigentlich immer aus. Also wir brauchen keine gesonderten Programmierkenntnisse bei uns. Irgendjemand im Team weiß schon irgendwie so ein paar Fetzen, wie es gehen könnte, und dann gibt man es in eine KI und die gibt einem dann so einen Code, dass es funktioniert.
Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Also wirklich so die intrinsische Motivation und das Interesse an dem Thema und einfach neugierig zu sein. Das sind auch gute Voraussetzungen, wenn man sich gerne nochmal umorientieren möchte und in einen Bereich wechseln möchte.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast es vorhin schon angesprochen, Benny, dass ihr aktuell deutlich mehr Kunden habt als vor 2 Jahren, als du bei Valante gestartet bist. Welches Zukunftspotenzial siehst du denn in dem Thema IT-Security?
IT-Security allgemein ist, denke ich, vor allem in Deutschland noch ein Thema, was, glaube ich, noch sehr lange ein Thema ist.
Mhm.
Auch den Bereich, den wir so machen, ein bisschen Darknet Monitoring, ein bisschen Threat Intelligence, ist, glaube ich, weltweit noch ein sehr junger Bereich, vor allen Dingen in Deutschland. Als ich angefangen habe, war meine Rolle, oder die ist jetzt immer noch Cyber Researcher, weil es einfach noch keinen Namen dafür gab,
ja,
so der irgendwie auf der Welt so gängig ist. Und mittlerweile würde ich vielleicht sagen, Threat Analyst, sowas in die Richtung, das deckt das ganz gut ab. Große amerikanische Tech-Firmen, die das schon länger machen, die sind, glaube ich, in sowohl IT-Security allgemein als auch natürlich speziell Threat Intelligence und so deutlich weiter als vor allen Dingen hier in Europa und in Deutschland. Und ich glaube, wir hängen teilweise in den technischen Innovationen immer etwas hinterher. Ich habe so mein subjektives Empfinden, jetzt kommt gerade so auf, hey, vielleicht wäre es ja cool, wenn man einen SOC hat oder sich irgendjemand mal anguckt, was für Sicherheitsalarme wir haben, während woanders man schon weiter ist. Und ich glaube, jetzt kommt auch langsam bei uns die Zeit, wo man denkt, okay, vielleicht reicht nicht nur ein SOC aus, vielleicht muss ich auch mich über bestimmte Bedrohungsakteure austauschen oder vielleicht muss ich meine Credentials monitoren im Darknet. Ich habe das Gefühl, das steckt in Deutschland noch ein bisschen in den Kinderschuhen, was halt auch in dem Sinne cool ist, dass wir viel bei uns im Team ausprobieren können. Wir können halt verschiedene Produkte bauen und gucken, okay, passt das für unsere Kunden oder ist was anderes interessanter? Da können wir tatsächlich viel experimentieren, und wenn man sagt, okay, nee, das hat jetzt den Kunden nicht so interessiert, dann machen wir es vielleicht in einer anderen Form. Vielleicht braucht der branchenspezifischere Informationen und sind da über jeden Austausch auch froh mit Kunden, wenn die sagen, hey, wir brauchen das und das. Das ist für uns super, dass wir halt sehen können, okay, was wird benötigt, was können wir liefern, dass man da irgendwie zusammenkommt. Also ich kann mir vorstellen, dass das in Deutschland noch hart aufnimmt und dass wahrscheinlich nur sehr große Firmen das schon länger machen, und wir sind auch gerne bereit oder wir helfen auch gerne kleinen und mittelständischen Unternehmen, da ein bisschen, wie gesagt, Licht ins Dunkle zu bringen, was ihre Daten angeht.
Ja, sehr schön gesagt.
Unsere HörerInnen interessieren sich jetzt vielleicht auch, sich da ein bisschen einzulesen oder einzuhören. Hast du vielleicht ein paar Tipps, wo man sich informieren kann oder vielleicht sogar Podcast-Empfehlungen, wo man sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Im Moment höre ich den Podcast Darknet Diaries von Jack Resider im Englischen, der mittlerweile auch von einem Team von Heise bestimmte Folgen ins Deutsche übersetzt wurden. Und das ist jetzt nicht spezifisch nur Darknet Monitoring, Threat Intelligence, sondern auch viel Hacking und so weiter. Wirklich spannende Fälle, spannende Menschen, die da interviewt werden. Und das kann ich jedem oder jeder, die gerade zuhören und die sich weiter für das Thema interessieren, wärmstens ans Herz legen.
Sehr cool, danke dir.
Ja, danke für diese Empfehlung. Ich denke, ich werde da auf jeden Fall mal reinhören.
Ja, ich auch.
Und dann, ja, kommen wir so langsam auch schon zum Ende unserer heutigen Episode. Und wir haben ja unsere bekannte Abschlussfrage, passend zum Motto der aktuellen Staffel. Was würdest du den Personen raten, Benny, die ihre Karriere im Bereich IT-Security auf das nächste Level heben wollen?
Mhm. Gute Frage. Ich persönlich habe es oft gesehen von Menschen, die ich kennengelernt habe, dass es mal mehr, mal weniger, ich zähle mich da auch zu, dass man manchmal so ein Imposter-Syndrom hat. So, oh, ich kann eigentlich gar nichts und die anderen sind viel besser und so. Und den Menschen würde ich gerne mitgeben, ihr habt was auf dem Kasten, ihr seid toll, zeigt es und levelt euch ab.
Das ist ein sehr schöner Rat. Vielen Dank dir. Vielen Dank auch, dass du heute da warst. Das war sehr interessant und hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Absolut. Ja, jetzt ist uns aufgefallen, dass wir ganz vergessen haben, auf den Witz zurückzukommen. Benni hat jetzt nochmal kurz in sich gegangen. Und ja, Benni, the stage is yours. Was ist dein Witz?
Okay. Ist ein bisschen länger, aber die Leute aus meinem Team kennen den dann schon. Und zwar heißt der Witz, Reden ist Silber. Und zwar wird ein Autofahrer von der Polizei angehalten. Der Polizist sagt, guten Tag, ich habe Sie gerade mit 170 km/h gemessen, obwohl nur 120 erlaubt sind. Der Fahrer erwidert, Herr Wachtmeister, das kann gar nicht sein. Ich hatte den Tempomat die ganze Zeit auf 120 eingestellt. Vielleicht muss Ihr Radargerät neu kalibriert werden. Die Frau auf dem Beifahrersitz blickt von ihrer Zeitung auf und sagt, Schatz, wie soll das denn gehen? Unser Auto hat doch gar keinen Tempomat. Oh. Der Polizist schreibt den Strafzettel weiter und der Mann blickt zu seiner Frau und murmelt, kannst du nicht mal ruhig sein? Sie blickt ihn nur vorwurfsvoll an und meint, du solltest dankbar sein, dass dein Radarwarner dich wenigstens ein bisschen heruntergebremst hat, bevor du gemessen wurdest. Der Polizist schreibt direkt den zweiten Strafzettel wegen Besitz eines nicht erlaubten Radarwarngeräts. Der Mann blickt seine Frau ärgerlich an und knurrt, verdammt, halt deinen Mund. Als der Polizist dem Fahrer die beiden Strafzettel in die Hand drückt, bemerkt er noch, ach, und ich sehe gerade, dass Sie auch nicht angeschnallt sind. Das macht dann nochmal 40 Euro Bußgeld. Der Fahrer entschuldigt sich, Herr Wachtmeister. Ich habe mich, nachdem Sie mich angehalten haben, abgeschnallt, um meinen Führerschein aus der Gesäßtasche zu holen. Schon wieder unterbricht ihn die Frau und sagt, Schatz, lüg doch den Polizisten nicht an. Du bist beim Fahren nie angeschnallt. Während der Polizist das dritte Knöllchen schreibt, brüllt der Fahrer seine Frau an. Herrgott, jetzt sei doch endlich mal ruhig. Der Polizist blickt die Frau an und fragt, redet Ihr Mann immer so aggressiv mit Ihnen? Die Frau lächelt und sagt, nein, nur wenn er betrunken ist.
Oh Gott! Also der ist wirklich lang, aber hat sich gelohnt. Also muss man ja gleich mehrfach lachen.
Freut mich.
Sehr gut. Danke, dass du nochmal nachgedacht hast, welchen Witz du uns erzählen kannst.
Ja, das ist doch ein sehr schöner Abschluss der heutigen Folge. Wir wünschen dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr genießt alle die Feiertage und dann freuen wir uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder einschaltet.
Genau, guten Rutsch und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Tschüss.
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 Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Wenn ihr mehr über die Karrieremöglichkeiten bei Valantic erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Homepage, bei LinkedIn oder Instagram vorbei.
Schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse und die Links findet ihr in den Shownotes.
Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.